Fremdlinge und Pilgrime. Aus dem Botschafter des Heils in Christo, Jahrgang 1896. Hebräer 11, Vers 8 bis 10. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, nicht wissend, wohin er komme. Durch Glauben hielt er sich auf in dem Lande der Verheißung, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den mit Erben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, welche Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Nachdem der Heilige Geist in den ersten 7 Versen des angeführten Kapitels die großen Grundsätze und Charakterzüge des Glaubens, dargestellt in dem Opfer Abels, dem Leben Henochs und dem Bau der Arche durch Noah, uns vor Augen geführt hat, sehen wir den Patriarchen Abraham, die Stadt erwarten, welche Grundlagen hat. Ausgezogen auf das Geheiß des Herrn, fand er in Kanaan nichts als ein Zelt und einen Altar. Nicht ein Fußbreit des Landes gehörte ihm. Er war mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, ein Fremdling und Pilgrim im Lande, zugleich aber auch ein Anbeter Gottes, der Gott kannte und in Verbindung mit ihm stand. Anscheinend empfing sein Glaube nichts, aber es ist ein wunderbares Ding um den Glauben. Er schaut über das Sichtbare hinweg und klammert sich an den unsichtbaren Gott und an sein unfehlbares Wort. Der Erwartung des Glaubens kann nur die gänzliche Erfüllung der Gedanken Gottes genügen. Abraham, völlig zufrieden, in Kanaan ein Fremdling und Pilgrim zu sein, erwartete die Stadt, welche Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Er rechnete auf Gott, ungeachtet aller Hindernisse und scheinbaren Unmöglichkeiten. Der Glaube forscht nie nach Mitteln. Er fragt nicht, wie soll dies oder das geschehen, sondern er rechnet auf die Zusage Gottes. Dem natürlichen Menschen kommt es daher oft vor, als mangle dem Gläubigen die Klugheit. Aber der Glaube kümmert sich nicht um menschliche Meinungen. Er weiß, dass, sobald er sich nach Mitteln umsieht, um sich selbst einen Ausweg zu schaffen, es nicht mehr Gott ist, der da handelt. Es ist nicht mehr sein Werk. Der Glaube wartet daher ruhig, bis es Gott gefällt, ins Mittel zu treten. Er geht nicht mit Fleisch und Blut zu Rate. Er blickt nicht auf die Umstände, sondern er schaut nach oben und beachtet einzig und allein den Willen Gottes. Wenn der Glaube schwach ist, so nimmt man Zuflucht zu äußeren Mitteln, um selbst das Werk Gottes zu tun. So hat es die Kirche gemacht, und wir sehen das Ergebnis dieses verhängnisvollen Schrittes rund um uns her. Und ach, wie oft machen wir es auch so und müssen dann die Früchte unserer Torheit ernten. Es ist offenbar, dass nur die Macht Gottes gesegnete und große Resultate erzielen kann. Nun, wenn der Glaube handelt, so entsprechen die Resultate dieser Macht Gottes. Denn der Glaube bringt Gott in alles hinein und sucht nur seine Verherrlichung. Man sieht oft Christen eine große Tätigkeit entfalten, aber mit wenig Erfolg. Woher kommt das? Weil sie selbst auf dem Plane sind und ihre eigene Ehre suchen. Gott aber ist eifersüchtig auf seine Ehre. Er muss verherrlicht werden, nicht der Mensch. Da wo ein wirklich gesegnetes Werk vorgeht, sät man oft mit Tränen. Die Seele fühlt die Schwierigkeiten, und Gott will, dass wir sie fühlen, damit wir unsere ganze Ohnmacht erkennen. Man muss mit Tränen säen, um mit Jubel zu ernten. Alle diejenigen, von denen bis zum 13. Verse unseres Kapitels die Rede ist, sind im Glauben gestorben. Die Gläubigen des Alten Bundes erwarteten das Kommen des Messias nach der Verheißung Gottes. Wir haben die Verheißung der Wiederkunft Jesu. Die Apostel und die entschlafenen Heiligen des Neuen Testaments sind auch im Glauben gestorben. Sie haben die Erfüllung dieser Verheißung nicht gesehen. Der Gläubige genießt die Dinge, welche Gott ihm verheißen hat, hienieden nur in Hoffnung. Infolgedessen führt er kein leichtes, aber doch ein glückliches Leben. Wenn ein Mensch großen Fleiß anwendet, um eine Sache zu erlangen, so tut er es, weil er glaubt, sie einmal in seinen Besitz zu bekommen. Gerade so ist es mit dem Leben des Glaubens. Wenn ich eine Sache besitze, brauche ich keine Kraft mehr anzuwenden, sie zu erlangen. Wir sind Fremdlinge hienieden. Unsere Heimat, all unsere Segnungen sind droben. Wir besitzen noch nicht das, was wir erhoffen. Wir erwarten aber mit Ausharren und haben das Vorrecht, hienieden treu sein zu können, inmitten vieler Schwierigkeiten. Im Himmel gibt es keine Schwierigkeiten mehr. Dort werden wir ungestört die Gegenwart unseres Herrn genießen. Auch haben wir das Vorrecht, treu sein zu können inmitten der Feinde und der Untreuen. Das ist ein besonders großes Vorrecht, und wenn wir nach demselben trachten, so werden wir erfahren müssen, dass die Schwierigkeiten sich mehren. Aber unser Herz wird auch die süße Gemeinschaft des Herrn genießen. Und alle Zuneigungen und Triebe der göttlichen Natur werden in Tätigkeit treten. Die Gläubigen, von welchen der Schreiber des Hebräerbriefes redet, waren nicht nur Fremdlinge und Pilgrime, sie bekannten das auch ihr ganzes Leben hindurch. Sie legten Zeugnis von ihrer himmlischen Berufung ab durch Wort und Wandel. Man will bisweilen fromm im Herzen sein, aber nicht davon reden. Niemand soll etwas davon merken, dass man nicht der Welt angehört, sondern Christo. Man fürchtet die Verachtung, das Kreuz, aber das ist nicht die Kraft des Glaubens. Inmitten einer Welt zu stehen, die dem Gericht entgegengeht, ja schon gerichtet ist, und dann nicht von Christo zu zeugen, sich nicht als einen Fremdling zu betrachten und zu bekennen, wahrlich, das ist eine armselige Sache. Was würden wir von einem Freund sagen, der sich unter schwierigen Umständen scheute, sich zu uns zu bekennen? Es wäre ein schlechter Freund, nicht wahr? So ist auch ein Christ, welcher sich scheut, Christum zu bekennen und seine Schmach auf sich zu nehmen, ein schlechter Christ. Und noch eins. Wenn unser Glaubensauge auf Christum gerichtet ist, so begrüßen wir die Dinge, welche wir von Ferne gesehen haben, und denken nicht an das, was hinter uns liegt. Wir vergessen, was da hinten ist, und strecken uns aus nach dem, was vor uns liegt. Die Zukunft füllt alle unsere Gedanken aus. Als Rebekka einst dem Knechte Abrahams folgte und zu Isaak zog, war die Gegenwart für sie keineswegs erfreulich. Sie musste ihre Heimat, ihre Eltern und Verwandten verlassen und mit einem fremden Manne eine weite Reise durch die Wüste machen. Aber ihr Blick war in die Zukunft gerichtet, und so verloren die Schwierigkeiten der Gegenwart alles Abschreckende für sie. Sie eilte vorwärts mit der Energie eines Glaubens, der von den herrlichen Dingen, die sie noch nicht sah, überzeugt war. Hätte sie nicht an die Zukunft gedacht oder den Worten Eliesers nicht völlig geglaubt, so würde ihr Blick auf den Umständen und Schwierigkeiten geruht haben, und die Reise nach Kanaan wäre sicher unterblieben. Genauso ist es mit dem Christen. Wenn Auge und Herz nicht auf Christum gerichtet sind, so erscheinen die Schwierigkeiten wie unübersteigliche Berge, und die Neigung zu der Welt und ihren Dingen kehrt zurück. Man zieht den bequemen Weg der Weltlichkeit dem oft rauen Pfade des treuen Bekenntnisses vor. Und je länger man in diesem traurigen Zustand beharrt, desto zaghafter wird das Herz und desto trüber der Blick des Glaubens. Ein treuer Christ würde lieber sterben, als in die Welt zurückkehren. Er will teilhaben an der Auferstehung aus den Toten. Philipper 3, Vers 7 bis 14. Er offenbart eine Festigkeit und Beharrlichkeit des Herzens, welche beweist, dass seine Zuneigungen auf die himmlischen Dinge gerichtet sind. Seine Gedanken weilen in der Zukunft und sein Herz ist von den Dingen Gottes erfüllt. Darum schämt sich Gott nicht, der Gott solcher Gläubigen zu heißen. Er würde sich schämen, der Gott eines weltlich Gesinnten zu heißen. Er will nicht, dass von ihm gesagt werde, er stehe in herzlicher Beziehung zu jemandem, der den nichtigen Freuden dieser Welt, ihrer Ehre oder ihrem Gelde nachjagt. Ja, Gott würde sich einer solchen Beziehung schämen. Aber er schämt sich nicht, der Gott derjenigen zu heißen, welche den himmlischen Dingen nachtrachten. Um ein Jünger Jesu zu sein, muss man allem Weltlichen entsagen. Wir befinden uns hienieden in derselben Stellung der Selbstverleugnung, in welcher Jesus war, aber auch in derselben Beziehung zu Gott wie er. Ich fahre auf, lässt er seinen Jüngern sagen, zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Entweder steht das Fleisch oder der Glaube im Vordergrund. Einen Mittelweg gibt es nicht. Zweck und Ziel des Christen dürfen nur die himmlischen Dinge sein. Die Bedürfnisse und Wünsche des neuen Menschen sind durchaus himmlisch. Man will oft das Christentum gebrauchen, um die Welt zu verbessern. Aber das ist schnurstracks den Gedanken Gottes zuwider. Jesus bittet nicht für die Welt. Und Gott beschäftigt sich jetzt nur insoweit mit ihr, als er Seelen aus ihr errettet. Jeder Versuch, sich mit der Welt zu verbinden und das Christentum zur Verbesserung der Welt zu gebrauchen, ist menschlich, irdisch, fleischlich. Gott will uns allein mit dem Himmel verbunden wissen. Man muss entweder den Himmel haben ohne die Welt oder die Welt ohne den Himmel. Der Gott, welcher den Seinigen droben eine Stadt zubereitet hat, kann nichts zwischen ihnen und den himmlischen Dingen dulden. Nach dieser zukünftigen und besseren Stadt sehnt sich die erneuerte Seele. Diese Sehnsucht ist himmlisch. Wie kann ich hienieden ein Fremdling und Pilgrim sein, wenn ich nach den irdischen Dingen trachte und eine Verbesserung der Welt anstrebe? Die Berufung Gottes ist himmlisch, und wenn wir sie verwirklichen, werden wir in der Welt Schmach finden. Aber die Anerkennung Gottes wird unser Teil sein. Er schämt sich dann nicht, unser Gott und Vater zu heißen. Und, Geliebte, wie wird uns sein, wenn wir binnen kurzem die Herrlichkeit des wahren Salomo sehen werden? Wir werden mit der Königin von Sheba ausrufen: Nicht die Hälfte hat man mir gesagt. So gebe uns denn Gott, welcher uns eine Stadt bereitet hat, die seiner selbst und seiner Liebe zu uns würdig ist, dass wir hienieden nicht verfehlen, unseren Charakter als Fremdlinge und Pilgrime zur Schau zu tragen.